Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tetsche Mierendorf.
Wir begrüßen euch zur heutigen Folge von Kilohelden mit
Tetsche Mierendorf und
Sören Bauer.
Ja, heute soll es um nachhaltige Gewohnheiten gehen, die wir entwickeln können. Und wie können wir, also ja, Abnehmen an sich ist ja jetzt nicht die riesige Kunst, ist natürlich auch schon schwierig genug, aber langhaltige Strategien zu entwickeln, dass wir nicht diesem berühmten Jojo-Effekt erliegen, sondern auch wirklich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, eigentlich bis ins Grab, schlank und fit bleiben können oder zumindest nicht mehr ganz so übergewichtig.
Und uns wohlfühlen dabei.
Absolut wichtig.
Genau, weil das ist das große Problem meines Erachtens bei vielen Diäten. Ja, du machst irgendwas, verlierst Gewicht, aber du fühlst dich eigentlich nicht wohl. Und dadurch kommt ja auch dieser Jojo-Effekt zustande, weil du etwas machst, was dein Gewicht reduziert. Und du arbeitest nur auf das Ziel hin, endlich dein Gewicht zu reduziert zu haben, um dann wieder zu deinen alten Gewohnheiten zurückzukehren.
Das Lustige ist ja, viele Leute haben mich gefragt, als ich dann fertig war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, eine der ersten Fragen war ja immer, wie lange hast du dafür gebraucht, um so viel abzunehmen?
Richtig.
Und das habe ich immer, da habe ich immer gesagt, halt, stopp, falsche Frage, weil es eigentlich nie aufhört. Es hört ja, es geht ja, bis du ins Grab gehst. Du musst ja dein Leben lang auf deine Ernährung achten. Es ist ja wie bei einem Alkoholiker, drücke ich es mal aus, du kannst ja auf Essen nicht verzichten. Du musst ja dein Leben lang essen. Und bei mir ist es halt so, wenn ich keinen Sport mehr mache, dann fange ich wieder an, blöde Sachen zu essen und werde entsprechend auch wieder dicker.
Ich glaube, der Punkt ist vielmehr, wir sind alle so auf Erfolg getrimmt, dass wir uns immer überlegen, wie lange halte ich durch, um erfolgreich zu werden. Du siehst es beim Sport, du siehst es aber auch im Berufsleben, wie lange dauert ein Studium. Die Menschen überlegen sich oftmals ja gar nicht, was sie studieren, sondern wie lange dauert etwas. Und in dem Moment, wo du die ersten Erfolgserlebnisse hast, und so ist es auch beim Abnehmen, wenn du eine Diät machst und du hast die ersten 3 Wochen überhaupt kein Ergebnis.
Ja, das ist frustrierend.
Dann hast du keine Motivation weiterzumachen. Ja. Und deswegen wollen sie häufig hören, wie lange hast du gebraucht, um zum Ziel zu kommen, um für sich zu überlegen, schaffe ich das auch? So, also ich hatte jetzt meine Zähne ein bisschen gerichtet. Gott sei Dank habe ich vorher mit niemandem gesprochen, während ich sie dann hatte, die Invisaligns. Da habe ich dann mit anderen Leuten gesprochen, die mir sagten, ja, ich habe die 5 Jahre getragen und meine Augen wurden riesengroß, weil mein Zahnarzt hat mir gesagt, 4 Monate.
Oh, und das ist schon mal ein Unterschied.
Genau, das ist auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Hätte der mir gesagt, du, 5 Jahre trägst du die jetzt, dann hätte ich gesagt, vergiss es, mache ich nicht.
Oh Gott, ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
So, was einen dazu bringt, dass vielleicht man diese Fragen gar nicht mehr stellen sollte und vor allen Dingen keine Vergleiche machen sollte. Ich glaube, das ist das Allerentscheidendste, sich nicht zu vergleichen.
Der einzige Wettbewerb oder die einzige Person, mit der du im Wettbewerb stehst, bist du selbst.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Und ja, anders. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigenen Lebensumstände, jeder hat seinen eigenen Stoffwechsel und einen eigenen Tagesablauf. Insofern sind Vergleiche mit anderen völlig blödsinnig. Auch wenn man dann natürlich eine Menge Motivation rausziehen kann aus den Geschichten anderer.
Aber auch Demotivation.
Auch Demotivation, absolut. Wenn ich jetzt bei jemandem sehe, okay, der versucht es schon so lange abzunehmen, das funktioniert sowieso nicht. Ach nö, dann warum soll ich dann überhaupt anfangen?
Naja, und wir wissen ja, wir ticken ja auch alle so, wir suchen uns das raus, was am bequemsten ist. Schau mal, ein Raucher, der wird sich ja nicht die hunderttausende Millionen Menschen, die an Lungenkrebs früh sterben, angucken. Nein, er guckt sich Helmut Schmidt an, der 90 geworden ist als Kettenraucher. Und sagt, siehst du, geht doch.
Genau. So. Jetzt können wir überlegen, was gibt es denn für stark übergewichtige Menschen, die lange gelebt haben oder lange leben schon. Fällt dir jemand ein?
Ich glaube, das ist gar nicht so das Thema, wo man so drauf kommt, aber tatsächlich würde mir so jetzt keiner einfallen. Ich überlege gerade Otfried Fischer, wie alt ist der eigentlich?
Ich weiß nicht, aber ja, 70 ist er sicherlich auch schon.
Ne? Ich glaube, weit über 70, aber der ist ja auch schon ein bisschen...
Ich google das mal eben.
Der ist ja schon ein bisschen dicker. So, also ich glaube, da guckt man nicht so. Das ganze Thema dick, nicht dick ist ja auch viel gesellschaftsfähiger. Ja, oder überhaupt ungesunde Ernährung ist immer noch ein Riesenthema. Menschen, die sich gesund ernähren, ob nun vegetarisch, vegan, werden ja oftmals auch abgetan als seltsame Menschen.
Ja, dass das immer noch so ist. Na, 2025?
Ja.
Und es wird immer noch irgendwie von einigen Leuten so als, ja, ja, werden als Freaks bezeichnet, die Leute, die sich einfach gesund ernähren.
Ja.
Erinnerst du dich, in den 80ern war es so, als Müsli hochkam, ja. Die Körnerfresser.
Ja, genau, genau.
Also ich habe gerade geguckt, Otti Fischer ist 71.
71? Okay, ja. Na gut, dann würde er nicht das beste Beispiel sein für sehr alt und übergewichtig. Also kann ich dir tatsächlich leider niemanden nennen, der mir einfällt, der sehr stark übergewichtig ist und sehr alt geworden ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Frage, die sich dabei stellt. Wir reden ja von Belohnungen, deswegen ist das eine sehr stark psychologische Sache, auch das ganze Thema Abnehmen. Wie fühlst du dich wohl? Und wir haben, glaube ich, schon in einer der vorherigen Folgen ja auch festgestellt, was uns beiden so ging. Wir belohnen uns mit Schokolade und das fühlt sich so gut an, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wie schlecht wir uns durch das Übergewicht und die ganzen Einschränkungen fühlen.
Ja, wir sind ja auch vor allem immer auf kurzfristige Belohnungen aus. Also wenn, das betrifft ja nicht nur uns mit unserem Übergewicht, das betrifft ja auch andere politische Sachen. Es gibt ja dieses berühmte Experiment mit Kindern, wo dann gesagt wird, also denen wird eine Süßigkeit also auf den Tisch gelegt vor sich.
Ja.
Und dann können sie entscheiden, ihr könnt es jetzt essen oder ihr wartet einen bestimmten Zeitraum und dann bekommt ihr zwei von diesen Süßigkeiten.
Ja.
Und die allermeisten Kinder essen es sofort auf. Also es geht immer um kurzfristige Belohnung. Und so ist es bei uns ja auch. Wenn uns jetzt jemand erzählt, wenn du jetzt auf diese Zigarette oder diese Süßigkeit verzichtest, wirst du in 10 Jahren von der Folge dieses Verzichts profitieren.
Ja. Das funktioniert.
Kein Mensch hält sich daran.
Das Gleiche ist wieder, entschuldige den Vergleich, aber wie mit den Zigaretten. Wenn ein Raucher weiß, die nächste Zigarette, damit bringt er sich um, wird er sie nicht rauchen.
Ja, darüber hatten wir ja schon in einer anderen Folge gesprochen, genau wie mit Umweltpolitik zum Beispiel, dass es den Leuten nicht klar ist, dass die langfristigen Schäden einfach immens sein werden und trotzdem nichts an ihrer aktuellen Situationen und am aktuellen Konsum tun. Und ich schließe mich da überhaupt nicht aus.
Nein, und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, es gibt ja verschiedene Strategien zur Gewichtsreduktion und wir beide sind auch unterschiedliche Wege gegangen. Ich denke, das Wichtigste ist, man muss etwas finden, womit man sich wohlfühlt.
Was in meinen Alltag passt.
Es geht, ich würde das Thema Alltag sogar weglassen.
Ehrlich?
Wohlfühlen, ja. Es muss wohlfühlen, weil weißt du, was ganz einfach in den Alltag passen würde? Nichts essen. Und weißt du was? Ja. Damit kannst du dich auch wohlfühlen. Ich mache das ja manchmal, dass ich 32 Stunden nichts esse, ne? Und so zwischen 12 und 17 Stunden, da wird es manchmal ein bisschen kritisch. Ab der 20. Stunde ist das überhaupt kein Thema mehr. Da kriege ich neue Energie.
Fühlt sich ja so an, als würde der Körper irgendwie am Anfang kämpfen. Ich brauche jetzt wieder was zu essen. Und dann irgendwann einsehen, okay, es gibt nichts. Dann schalte ich jetzt mal auf einen anderen Modus und fahre mein Notfallprogramm weiter. Ohne, dass es sich nach Notfall anfühlt. Also es ist ja erstaunlich. Also auch in meiner Reduktionsphase, was ich dann im Sport auch gemerkt habe, selbst wenn ich nicht genug zu mir genommen habe, nicht genug gegessen habe, war ich erstaunt, was der Körper für Energien noch freigesetzt hat bei dem Sport.
Weißt du, wie ich das eher vergleichen würde? Wie mit einem kleinen, schreienden Kind, was seinen Willen haben will. Was tut das kleine Kind? Es sagt erst, ich will. Du sagst nein. Ich will aber. Nochmal nein. Und dann fängt das Geschrei an. So, und das ist dann nur noch eine Frage, wer sitzt am längeren Hebel, beziehungsweise wer hat mehr Geduld? Das kleine Kind, was so lange schreit, bis es müde ist, oder der Erwachsene, der es nicht mehr ertragen kann? Und je nachdem, wer zuerst nachgibt, der gewinnt.
Ist jetzt die Frage, wer ist hier das schreiende Kind?
Naja, das schreiende Kind ist der Körper. Ist der Körper, der sagt, gib mir zu essen, oder der Geist, oder wie du es auch immer nehmen willst. Also das Gefühl der kurzfristigen Belohnung ist das kleine Kind. Weil, du hast ja gerade richtig gesagt, dieses Experiment war mit Kindern. Die das kurzfristige Belohnungssystem. Das Kind kann ja noch gar nicht so lange denken. Frag doch mal einen 6-Jährigen über einen Zeitraum von 10 Jahren. So lange lebt das Kind noch gar nicht. Das kann es gar nicht
einschätzen. Oder bei Erwachsenen, wenn du jetzt sagst, okay, du kannst jetzt sofort 1 Million Euro bekommen oder du wartest 10 Jahre und dann kriegst du 2 Millionen von mir.
Gut, da wäre eine andere Überlegung. Also ich würde da überlegen, wenn ich jetzt 1 Million kriege, dann würde ich in 5 Jahren 2 Millionen draus machen. Also nehme ich jetzt die Million.
Okay, gut, wenn man sagen würde, du darfst es nicht anlegen.
Sondern jetzt komme ich schon wieder.
Ja, du kommst hier mit Spitzfindigkeit. Ich kann doch auch keine Süßigkeiten anlegen. Die vermehren sich doch auch nicht höchstens durch Schimmelbildung.
Doch, doch. Ich kann sie an der richtigen Stelle verkaufen für so viel mehr Geld, dass ich davon zwei Süßigkeiten kaufen kann. Aber ich weiß, was du sagen willst. Ich will nur damit sagen, dass erst ab einem gewissen Alter diese Verhältnismäßigkeit, langfristige Belohnung so wirklich einschätzen kannst und damit umgehen kannst. Und deswegen ist es wichtig, etwas zu finden, wo du dich wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, dass du dich belohnst, wenn du das belohnen musst, zum Beispiel durch ein Stück Schokolade, das Thema hatten wir auch schon, dass du keine Tafel nimmst, sondern ein Stück Schokolade. Und ich glaube deswegen, man muss erstmal so ein bisschen rumexperimentieren, was ist der richtige Weg, weil, wie du eingangs richtig gesagt hast, von der Strategie her ist es wichtig, sein Modus zu finden, sein Wohlfühlmodus. Und es gibt zum Beispiel den ganz klaren Ansatzpunkt, dass man sagt, regelmäßige Mahlzeit essen. Dass man extremes Hungern oder ständiges Snacken vermeiden soll und feste Mahlzeiten den Körper helfen, sich zu regulieren.
Das ist ja eine Erfahrung, die ich auch immer gemacht habe und ich auch leider immer noch machen muss. Ich denke immer so, nein, ich verzichte jetzt auf eine große Mahlzeit, sondern esse lieber eine kleinere Mahlzeit, bekomme dann aber schneller wieder Hunger und fange an zu snacken, was du gerade angesprochen hast. Und nehme dann natürlich sehr viel mehr Kalorien zu mir, als wenn ich richtig große Mahlzeiten genommen hätte, die mich auch satt gemacht haben.
Ja. Und deswegen ist von der Strategie her, mit den regelmäßigen Mahlzeiten, ich esse zwei Mahlzeiten am Tag, ne? Und relativ regelmäßig zwischen 12 und 2 die erste Mahlzeit und zwischen 18 und 20 Uhr die zweite Mahlzeit. Aber wie du schon sagtest, mit dem täglichen Leben, es funktioniert nicht immer und manchmal habe ich auch anders Hunger. Und dann durchbreche ich das bewusst, die Regelmäßigkeit, um dann wieder zur Regelmäßigkeit zurückzukommen, weil der Körper gewöhnt sich auch an die Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn du etwas immer so normal machst, dann ist es ein neuer Normalzustand und dann verbrennst du nicht mehr. Das ist genauso wie
beim Sport. Ist ja genauso. Wenn du immer die gleichen sportlichen Übungen machst und meinetwegen früher da so und so viel Kalorien verbraucht oder Muskeln aufgebaut hast, der Körper geht ja über den Weg des geringsten Widerstands. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper an diese Übungen und passiert nichts mehr. Und die Leute wundern sich dann, dass die Übung nicht mehr den gleichen Effekt hat wie früher.
Genau, genau. Deswegen ist theoretisch sogar eher der Ansatzpunkt regelmäßige Mahlzeiten falsch. Und das Gegenteil wäre richtig, dass man diese Regelmäßigkeit auch regelmäßig durchbricht, um einen neuen Zustand herzustellen, sodass der Körper sich nicht dran gewöhnt hat.
Würde mich mal interessieren, was jetzt ein Ernährungsmediziner dazu sagt. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Meinung dazu habt oder Fachwissen, was uns vielleicht verwehrt ist. Also immer her damit. Eine weitere Sache, die zu einer Gewohnheit werden kann, ist, unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ich habe mir immer gedacht, okay, zum einen möchte ich Lebensmittel nur noch konsumieren, von denen auch meine Oma noch verstanden hätte, was da überhaupt drin ist, wenn man mal so auf die Rückseite der Verpackungen guckt und liest, was da alles für Zusätze sind. Also wenn meine Oma das nicht verstehen würde, dann esse ich es nicht. Das ist so eine Regel, die ich mir auferlegt habe. Und unverarbeitete Lebensmittel, also Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter. Wobei man auch bei Nüssen ein bisschen aufpassen muss, weil die oft hochkalorisch sind.
Die sind sehr hoch, ja.
Genau, aber so als kleines so
Snacking
hier
so
und
Snack,
da. So.
Snack,
ja. Nee, nicht als Snack, sagen wir mal als kleiner Zusatz. Aber so wie gesagt, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, das sind so Sachen, die unverarbeitet sind, die unser Körper dann entsprechend verdauen muss. Und man darf auch nicht vergessen, schon bei der Verdauung verbraucht der Körper dann ja Energie.
Ja, deswegen ist ja Kohlsuppe so beliebt zum Abnehmen.
Ich habe mal gelesen, ich glaube, bei Proteinen ist es so, dass 25% der Kalorien, die man mit reinem Protein zu sich nimmt, schon durch die Verdauung verbraucht werden.
Okay. Spannend.
Oder?
Ja.
Da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Proteinreich essen, denn Protein sorgt für eine Sättigung des Körpers. Es gab da auch mal eine Formel, die müsste ich nochmal nachschlagen, wie die jetzt genau war. Pro Körpergewicht so und so viel Gramm Protein. Könnt ihr vielleicht auch selbst mal googeln. Ihr wollt ja auch selbst aktiv werden. Wir sind ja nur hier der Anstupser. Wir müssen euch ja nicht alle Fakten hier präsentieren. Nein, setzt euch mal selbst an den Rechner. Also proteinreich essen ist gut, macht satt und unterstützt den Muskelaufbau. Ohne Proteine können wir nämlich keinen Muskel aufbauen.
Und das ist Eier, Fisch und Hülsenfrüchte. Und Fleisch nicht?
Doch, Fleisch hat natürlich auch viele Proteine, aber sind natürlich nicht jedermanns Sache. Ich zum Beispiel esse überhaupt, fast überhaupt kein Fleisch mehr. Echt? Ja, gar nicht mal so aus ideologischen Gründen oder es macht mich einfach nicht an. Ich mag einfach kein Fleisch mehr. Ich esse gerne mal einen guten Burger, manchmal auch ein gutes Steak, aber muss das auch nicht mehr haben. Also ich müsste wirklich lange nachdenken, weil ich mal das letzte Mal ein richtiges Stück Fleisch gegessen habe. Weiß ich nicht mehr.
Guck mal, deswegen sage ich auch, jeder muss seinen Weg finden, weil der Körper sagt es dir. Ich ernähre mich auch größtenteils mit wenig Fleisch, obwohl ich früher morgens, mittags, abends Fleisch gegessen habe, also dreimal täglich.
Wow, Fleisch und, mit irgendwas.
Ja, so nach dem Motto, genau. Und komme damit wunderbar klar. Und weil du es eben sagtest, so, wenn ich mir was zu essen koche, was Fleischloses, mache ich gerne Nüsse mit rein. Mhm. So Kechernkerne oder Pinienkerne. Lecker. Damit ich so das Gefühl habe, ich habe irgendwie nicht nur Beilagen, sondern durch die Konsistenz kriegt es so ein bisschen das Gefühl.
So ein Crunch.
Ja, ganz genau. Ich kann komplett auf Fleisch verzichten. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder Zeit, hatte ich jetzt gerade wieder, wo ich unglaublichen Janker auf Fleisch habe und dann doch relativ, also ich gehe denen inzwischen nach und esse dann auch Fleisch.
Ja, spricht auch überhaupt nichts dagegen.
Nein. Ich will nur damit sagen, nicht dieses dauerhafte Verzichten, weil das führt zu Unmut.
Ja.
Auch im Bereich des Abnehmens. Also wie mit Schokolade.
Genau, das gilt ja, wollte ich gerade sagen, das gilt ja für alle anderen Sachen genauso. Nicht nur Fleisch, sondern auch Schokolade oder mal Lust. Das Lustige war ja, ich hatte bis zu meiner Gewichtsreduktion Fisch gehasst wie die Pest. Ich fand Fisch ganz furchtbar und eklig. Meine Mutter ist ein totaler Fischfan und als Kind war es schon immer so, wenn sie Fisch gekocht hat, habe ich die Wohnung verlassen. Dachte so, das ist eklig. Und mit dieser Gewichtsreduktion wurde ich so zum Fisch-Junkie, also auch nur für eine begrenzte Zeit. Jetzt esse ich auch gerne Fisch. Aber damals war es wirklich erstaunlich, was für eine Transformation das war. Plötzlich so Proteine aus dem Meer, lecker, Omega-3.
Echt, daran hast du gedacht?
Ja.
Lustig. Also ich esse jetzt auch viel mehr Fisch und denke einfach nur, oh, lecker Fisch.
Ja, das sag ich doch. Der Körper sagt dir das ja ganz genau.
Ja, genau.
Aber leider sagt der Körper auch viel zu oft Ja zu Zucker.
Ja.
Und das ist gar nicht so gut.
Genau wie Weißmehl.
Genau, denn der Zucker sorgt ja leider dafür, wir hatten das ja auch schon behandelt, dass Dopamin ausgeschüttet wird, zum einen und kurzfristig uns belohnt, aber Zucker hat leider auch die hässliche Angewohnheit, den Blutzucker schnell ansteigen zu lassen, was dazu führt, dass Insulin ausgeschüttet wird, was wiederum dazu führt, dass der Befehl an den Körper gegeben wird, nicht nur den Zucker abzubauen und die Zellen zu öffnen, sozusagen mit dem Schlüssel, die Energie des Zuckers aufzunehmen, sondern auch Fett aufzubauen. Böse, böse, böse. Und das wollen wir nicht.
Nein. So, und es gibt aber wahnsinnig tolle Alternativen. Ich bin natürlich auch ein Weißmehl-Junkie. Nehme mir inzwischen, wenn ich einen Toastscheibe essen will, nehme ich Vollkorntoast. Und meine geliebten Brötchen, die ich am Wochenende hole, sind Dinkelbrötchen. Dinkel Plus, die sind so lecker, sage ich.
Dinkel Plus, das klingt, klingt eher so wie so ein Kraftstoffadditiv oder so.
Ja, die sind so lecker. Ich gibt's bei Junge und die sind so schön kross. Dafür lasse ich jedes Weißbrot stehen.
Junge ist jetzt hier ein Bäcker. Ich weiß nicht, ist der bundesweit bekannt oder ist das jetzt so eine lokale Sache hier?
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht genau.
Es gibt ja auch viele andere Bäcker. Also wir haben ja nur hier von Allwürden Kamps und was weiß ich, was es bundesweit noch alles gibt.
Also, dass ihr gerade alle nochmal schön reingebracht habt. Keine Schleichwerbung. Ich dachte, jetzt ruft Junge bei uns an und sagt, hey, könnt ihr doch mehr von uns erzählen und gibt uns Geld. Aber nein, jetzt wird das nicht passieren.
Ich hab's jetzt versaut.
Ja. Schade.
Gut. Oder hast du einen Deal, von dem ich noch nichts weiß?
Wirst du auf dem Konto sehen. Nein.
Ja. Aber auf deinem.
Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Leider nicht. Aber ich hoffe, das ändern wir. Aber davon mal abgesehen, ich wollte nur sagen, es gibt gute Alternativen und am besten, man guckt sich einfach mal ein bisschen um, weil es ist immer so einfach zu sagen, mach dies, mach jenes und so weiter. Und du hast es eben schon gesagt, es muss mit dem täglichen Leben auch vereinbar sein, wenn du eine halbe Stunde Mittagspause hast, dann ist das nochmal echt schwierig, sich was zu kochen oder in der Innenstadt, egal in welcher Stadt du bist, loszugehen und nicht verarbeitete Lebensmittel zu finden und sich irgendwie ein Vollkornbrot geschmiert von zu Hause mitzunehmen. Das ist für die Motivation auch nicht wahnsinnig förderlich, ehrlich gesagt.
Ja, zumal, wenn es einen halben Tag in dieser Plastikbox liegt, dann fängt es ja auch an, diesen Geschmack dieser Box anzunehmen. Ja. So, lecker, ein PET-Brot.
Ja, so ist es. Deswegen, was recht relativ wichtig ist, ist ja auch langsames Essen und gut kauen. Und ich würde das ergänzen, was man sich gut angewöhnen kann, ist, dass man immer sagt, egal wie voll der Teller ist, ein Viertel von dem, was auf dem Teller liegt, lasse ich liegen.
Ja, das hattest du ja schon mal angesprochen. Fand ich auch eine interessante Sache, die mir bisher noch nicht gelungen ist. Aber stimmt, ich meine, man sagt ja immer Wegwerfgesellschaft, aber in dem Fall kann man, glaube ich, eine gute Ausnahme machen und sagen, okay, ich nehme nur 3/4 der Kalorien oder dessen, was da überhaupt auf dem Teller liegt, zu.
So, das ist die einfachste Methode, weil wenn alles andere schwierig ist, wie zum Beispiel mittags, was die unverarbeiteten Lebensmittel angeht und so weiter, du kannst das überall einsetzen, indem du einfach sagst, ein Viertel, ein Fünftel, ein Drittel, je nachdem, womit du dich wohlfühlst. Aber du lässt was auf dem Teller liegen.
Und dann fängst du automatisch an, vorher schon mehr zu kochen, auf dem Teller zu legen.
Ja, wenn du zu Hause kochst, mag das was anderes. Aber wenn du im Restaurant bist, kriegst du ja eine fertige Portion. Und gestern Abend war es bei mir auch so, ich dachte abends auf einmal noch so ein Heißhunger und wusste, ich muss jetzt was essen. Ich habe mir Fischstäbchen mit Pommes bestellt und ich habe einfach die Pommes stehen lassen. Und
okay,
immerhin gegessen.
Ja. Und beim Running Sushi ist das schon ein bisschen schwieriger. Oh, ich esse halt mal nur 75%.
Ja, okay. Siehst du,
guck mal. All you can eat.
Ja, guck mal, du bist jetzt genau den Punkt. Du findest immer etwas, wo es nicht einsetzbar ist.
Natürlich.
Ja, sehr gut. Und das ist natürlich auch das Problem, was man hat, wenn man solche neuen Gewohnheiten sucht. Und deswegen ist es wichtig, natürlich auch einfach eine neue Sichtweise zu kriegen. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, wie ich auf den Zucker im Kaffee verzichtet habe. Indem man eine neue Perspektive einnimmt. So. Und die neue Perspektive, sich selber zu belohnen, kann wunderbar optisch über den Teller sein, wo du sagst, du lässt was auf den Teller liegen, weil du kannst jedes Mal, wenn du den Teller zurückgehen lässt, innerlich dir auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin stolz auf mich, ich habe wieder was übrig gelassen. Ich lerne zu verzichten, weil du es sofort siehst. Und selbst wenn es nur 100 oder 200 Kalorien sind, die du jetzt gerade nicht zu dir nimmst, auch die helfen.
Absolut. Jede Kalorie zählt.
Genau.
Und da jede Kalorie zählt, habe ich in meiner Reduktionsphase auch festgestellt, oftmals hatte ich gar keinen Hunger oder Appetit, sondern einfach nur Durst. Und ich habe dann sehr, sehr viel Wasser getrunken während meiner Reduktionsphase und festgestellt, dass ich gar nicht mehr an den Hunger gedacht habe, wenn ich dann irgendwie so einen halben Liter getrunken habe. Hattest du ähnliche Erfahrungen?
Woran hast du gemerkt, dass du eigentlich Durst hattest und das mit Hunger verwechselt hast?
Daran, dass ich gar nicht mehr an das Essen gedacht habe, nachdem ich getrunken habe.
Interessant. Ich trinke generell viel Flüssigkeit. Also ich habe meine 2 Liter am Tag auch in meiner fetten Phase getrunken. Gut, ich habe auch noch 2 Liter Apfelschorle dazu getrunken. Ne? Das war vielleicht nicht so schlau. Aber deswegen immer viel Flüssigkeit getrunken. Und tatsächlich hilft es natürlich, weil der Magen ist voll. Und deswegen sollte man auch vorm Essen ruhig was trinken. Entgegen dessen, was wir als Kinder gelernt haben, ne, dass man davor nicht so viel trinken soll. Damit
echt? Nee, das habe ich gar nicht gelernt.
Ach, echt nicht?
Nee.
Nee, also bei mir war es so, trink nicht so viel, wir essen gleich.
Ja, was ich noch kenne, so Familienfeiern früher, die ganze Nachkriegsgeneration, meine Großeltern oder Onkel, Tanten und so weiter, die haben immer gesagt, iss nicht so viel Brot, es gibt noch Fleisch. Ich weiß nicht, kennst du den Spruch auch?
Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Doch, natürlich kenne ich den. Also wenn wir im Restaurant
gehen,
ist nicht so viel Brot, sonst wirst du satt. Aber da war mir der Gedanke, weil du hast dir jetzt was bestellt, was Geld kostet.
Ja.
Also das ist ja die Verschwendungskultur, die es damals nicht gab. Und mein Vater hat mir ja auch immer gesagt, wir mussten als Kinder Brennnesselsuppe essen. Sei froh, dass was auf dem Tisch ist. Die Kinder in Afrika würden sich jetzt darüber freuen.
Genau, aber wie kriegt man dieses Stück Fleisch jetzt nach Afrika?
Das habe ich dann auch immer gesagt. Ich schicke es doch nach Afrika.
Und ich erinnere mich noch an den Spruch, den haben die Eltern meiner damaligen Freundin immer gesagt, lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken.
Wow.
Und das fand ich auch bemerkenswert. Aber ich habe das damals als Aufforderung genommen. Na gut, dann esse ich auf. Ihr schafft das nicht, dann esse ich euer auch auf.
Ja, ja, das ist halt so. Das sind wirklich alle erzogene Dinge. Ich weiß von meinem Vater halt auch. Mein Vater, wie gesagt, ist im Krieg groß geworden und hat sehr häufig Hunger gehabt. Der konnte es nicht mit ansehen, dass es übrig blieb. Der hatte schon irgendwie den 3. Teller und meine Mutter hatte wohl zu viel gekocht. Da waren noch Kartoffeln übrig. Dann stand er noch in der Küche und hat die Kartoffeln aufgegessen.
Ja, das kenne ich aber von meinen Eltern auch noch damals. Also mittlerweile ist es auch nicht mehr bei denen, aber das das kenne ich auch noch, dass nichts liegen bleiben durfte oder in den Müll, um Gottes Willen. Nein, nein. Das war so, mein Vater hatte in den 80ern damals, als ein kalter Krieg war, so ein Depot im Keller angelegt und hat dann Konserven gehortet und so. Also ist, glaube ich, heute auch gar nicht schlecht, das mal wieder zu machen. Und hatte unter anderem auch Schokolade da unten und die schmeckte so, naja, nach einiger Zeit war es dann mal an der Zeit, die eben auszutauschen, bevor sie abläuft. Und hat mein Vater die dann nach oben geholt in die Wohnung und hat dann gegessen. Die alle
aufesst, ja.
Und ich hatte dann auch ein Stück probiert und die schmeckte so eklig. Die hat diesen Kellergeschmack angenommen.
Genau.
Das war eine Milka, also ja, es gibt natürlich noch andere Schokoladen. Marabou, Kinder, was gibt's noch? Egal. Und da hab ich dann dieses Stück gegessen und ich fand das so eklig. Und mein Vater, der hat die ganze Schokolade aufgegessen, weil es ihm gegen den Strich ging, die wegzuschmeißen. Und wäre sie schon vergammelt gewesen, ich glaube, er hätte sie trotzdem gegessen.
Ja, und weißt du, eigentlich ist das total lustig, weil wir leben in so einer Wegwerfgesellschaft. Die Elektronikindustrie sagt uns, alle 2 Jahre wechsel dein Handy, ist doch egal, ob es doch funktioniert. Es gibt was Besseres, was Neues, schmeiß es weg. Und nur beim Essen schaffen wir es nicht, wo es vorteilhaft wäre, so wie du sagst, naja, irgendwie, wir sollten wieder anfangen, Vorräte zu legen. Nein, wir sind alle so fett. Wir sind alle so fett, wir kommen doch alle eine Woche ohne Essen aus. Ohne, dass wir Probleme haben.
Ja, na gut, ist jetzt die Frage, ob eine Krisenzeit nur eine Woche geht. Je nachdem, aber das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, wenn man sich mal Videos von früher anguckt, wie die Leute alle ausgesehen haben, da hat Übergewicht überhaupt keine Rolle gespielt.
Nein, nein. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, uns geht's verdammt gut. Und na klar, hinzu kommt, dass wir Lebensmittel zu uns nehmen, die maximal ungesund sind. Mhm. Nicht nur, was die Kalorienzufuhr zu Kalorienzunahme angeht. Jetzt habe ich gerade.
Wie heißt dieses Wort?
Genau.
Dings. Na,
genau. Fett werden, ja.
Genau.
Nein, also.
Aber es hängt ja auch nicht nur an der Ernährung. Also es geht ja auch darum, wie kann ich Bewegung in meinen Alltag bringen. Und auch darüber hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal gesprochen. Es wird so viel über Mobilität gesprochen, aber kaum jemand kommt auf die Idee, mal einfach zu Fuß zu gehen. Und das ist ja eine Sache, die man ohne weiteres in den Alltag einbauen kann. Einkäufe zu Fuß zu erledigen, Kisten schleppen, hatte ich schon mal als Stichwort gesagt, wenn ich Getränke kaufe, dass ich die dann in den dritten Stock, wo ich wohne, hochtrage und nicht den Aufzug benutze. Oder selbst wenn es zu viel ist, die Sachen in den Aufzug stelle und trotzdem zu Fuß die Treppen nehme. Oder mit dem Rad fahre, statt mit dem Auto. Und das sind alles kleine Schritte mit großer Wirkung.
Da hast du recht. Ich würde jetzt aber ganz gerne, lieber Tietje, noch einmal ganz kurz zurückkommen. Es gibt ja so Menschen, die sind vielleicht wie ich, die brauchen konkrete Handlungsanweisungen. Deswegen würde ich kurz die Zusammenfassung des Vorhergesagten nochmal machen.
Hau raus.
Die 6 Tipps für die Gewichtsreduktion dauerhaft. Erstens, regelmäßig Mahlzeiten essen. Zweitens,
mehr unverarbeitete Lebensmittel essen.
Drittens, proteinreich essen.
Zucker und Weißmehl reduzieren.
Wäre Punkt 4. Punkt 5. Langsam essen und gut kauen.
Und wer richtig mitgezählt hat, weiß, dass jetzt Punkt 6 kommt, nämlich Wasser trinken. Mindestens 2 Liter am Tag.
Und wohlgemerkt ohne Geschmack und damit ohne Kalorien.
Das waren unsere 6 Tipps für eine gute Ernährung im Alltag. Kommen wir wieder zur Bewegung, die ich eben schon angesprochen habe.
Richtig.
Also den Alltag aktiv gestalten, ganz wichtig. Dann natürlich regelmäßiger Sport. Viele Leute haben mich gefragt, ich möchte auch abnehmen, aber ich möchte keinen Sport machen. Ich hasse Sport, ich finde das ganz schlimm. Ja, okay, ich werde mal mit eurem Körper sprechen und ihm sagen, dass du keine Lust auf Sport hast. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Wir können nichts gegen die Physik machen. Sport gehört nun mal dazu. Mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche Ausdauer, also auf dem Crosstrainer oder geht laufen, geht wandern, geht walken oder. Aber noch viel wichtiger.
Ja? Regelmäßiger Sport. Ja, ist auch da wieder die Frage, wie du das betrachtest. Kannst du dich, also hast du früher Hobbys gehabt wie Tennis spielen oder
Fußball?
Fußball.
Also das war nicht wirklich mein Hobby, das war eigentlich eher so das Hobby meines Bruders und meiner Eltern. Und weil man Fußball gespielt hat in den 80ern und 70ern, habe ich auch damit angefangen, obwohl es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich damals meinen Sport gefunden habe.
Weil es ist ja oftmals so, dass wir suchen ja auch Hobbys und manche Sachen, die zu einer körperlichen Bewegung gehören, können ja auch ein Hobby sein. Und dann nimmt man das nicht mehr als ich muss Sport machen wahr. Das kann Schwimmen sein, das kann Fechten sein, das kann Squash sein, das kann Tennis spielen sein, Fußball, Hockey. Es gibt so viele Möglichkeiten bis hin zu Dart. Gut, da muss man man sehr lange spielen, um wirklich viel Kalorien.
Aber da wird so viel Bier getrunken.
Naja, wenn du das mit Wasser ersetzt, geht's ja auch.
Und guck dir die Dartmeisterschaften an, da sind so viele dickbäuchige Männer. Ich weiß nicht, ob Dart jetzt das Beispiel war. Nehmen wir raus.
Ich wollte nur sagen, irgendwas, was einem auch Spaß bringt. Also Joggen ist zum Beispiel auch überhaupt nicht meins. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich mache ja den Crosstrainer und Fahrrad zu Hause. Und da ich das auch so tot langweilig finde, gucke ich dabei immer eine Serie und verbinde es angenehm mit Nützlichen.
Immer die gleiche?
Immer
die gleiche Folge, Sesamstraße.
Ja, genau. Ich bin natürlich schon ein paar Serien weiter, weil auch wenn das 19 Staffeln hat, dadurch, dass ich es ja täglich mache, kommst du ja schnell durch so eine neue Staffel.
Stimmt. Ja. Das stimmt voll.
So, also deswegen alles versuchen mit Spaß zu gestalten. Auch nochmal zurück zu den Punkt 1, Treppenstart, Aufzug. Wenn du gleich anfängst und sagst, hey, ich muss den 5. Stock und muss zu Fuß gehen, das schaffst du nicht.
Dann geh doch bis in den 2. und bestell dir einen Aufzug dahin und dann nimmst du eine Woche später dann die 3. Etage dazu, 4. und irgendwann die 5.
Ja, oder gehst auch wieder aufs Belohnungssystem und sagst, hey, ich suche mir nur Restaurants aus, wo ich mindestens ein Stockwerk hochgehen muss, bevor ich essen gehe.
Fällt mir jetzt gerade spontan, na, 2 fallen mir ein in Hamburg.
Ja, also da wird sicherlich einige geben, aber auch da hast du schon wieder etwas, womit du dich beschäftigen kannst, um aktiv in deine Lebensgestaltung zu gehen. Und damit natürlich auch den Alltag aktiv gestalten, war ja der Punkt, wo du Dinge machen kannst oder wo du sagst, Mensch, ich bringe die Post halt jeden Tag weg, ich bringe den Müll jeden Tag runter, statt alle 3 Tage oder sowas. So kannst du Dinge im Alltag einbauen, die zu einer täglichen Bewegung führen, die relativ normal wird und einen deswegen nicht mehr stört.
Ich möchte aber nochmal eben ergänzen, also nicht nur Ausdauertraining, sondern ganz wichtig, Krafttraining, Muskelaufbau ist entscheidend und essentiell, weil keine besseren Fettverbrenner existieren als Muskeln. Und wenn wir Muskeln aufbauen, trainiert der Körper sogar noch in Ruhezeiten weiter. Selbst wenn wir auf dem Sofa sitzen, werden noch Kalorien verbrannt durch die Muskeln. Ganz wichtiger Punkt. Also Krafttraining unbedingt einbauen.
Und da kann man, das sieht man jetzt auch in Social Media ganz viel, da kann man die Alltagsgegenstände wie Stühle und so weiter alles einbauen. Und was ich zum Beispiel eine ganz tolle Übung finde, ist Plank. Kennst du Plank?
Ja, Plank. Ja, ja, ja.
Ja, ja, das finde ich total toll.
Denkst du so, okay, so eine Minute in dieser Position, auch locker, ja. Und dann fängst du an zu zittern.
Ja, so ist es, so ist es. Und du kannst dich da steigern und es ist für den ganzen Körper und du kannst es überall machen und keiner guckt dich doof an, dass du es tust und keiner kann einschätzen, wie lange du es gemacht hast. Es ist auch null peinlich. Also weißt du, in so Klimmzüge, ich war jetzt im Urlaub, ne, und da war ein gut trainierter mit bei, der hat dann mal eben so 15 Klimmzüge gemacht. Das war so ein Outdoor-Area an der Strandpromenade, ne, wo er dann ein bisschen angeben konnte. Ich dachte, da kann ich natürlich mithalten. Ja, ich musste leider nach der ersten schon aufhören, weil die schon schwierig war.
Aber ich hatte ja früher auch Angst, als ich noch sehr viel dicker war, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich muss sagen, meine Erfahrung, natürlich gibt es auch Ausnahmen davon, aber meine Erfahrung ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst, die anderen Leute sind erstens damit beschäftigt, sich selbst zu trainieren. Kein Mensch guckt auf dich irgendwie. Und zweitens habe ich da sehr, sehr viel Hilfe erfahren und sehr viel, ja, ich nenne es jetzt mal Kollegialität und Freundschaft. Wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich fitter zu werden.
Genau.
Und man kriegt da so viel Hilfe und Unterstützung von allen. Nicht nur von den Trainern vor Ort, sondern auch von den anderen, die da trainieren. Und das ist eine tolle Gemeinschaft. Also ich musste da auch echt viele, viele Vorurteile abbauen. Aber ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und muss sagen, mittlerweile gehe ich auch wegen der Leute zum Fitness.
Und weniger zum Sport?
Fitness. Moment. Ich spule nochmal zurück. Er hört mir einfach nicht zu.
Nein, alles gut. Sollte nur ein kleiner Scherz sein.
Aber nicht nur das. Oh, ein kleiner Scherz.
Ja, du hast doch einen schönen Punkt, ja, hier mit mehr Stehen und Gehen. Mhm. Lange sitzen vermeiden, öfter mal aufstehen und Dehnpausen einbauen. Auch dazu habe ich wieder einen Tipp oder einen Gedanken, wie ich es mache, der gut in den Alltag reinpasst, wo man erstmal immer ein bisschen komisch angeguckt wird. Es ist inzwischen völlig normal, irgendwelche Videokonferenzen zu machen. Teams-Meeting, Zoom-Meeting. Das heißt, wenn du sagst, wollen wir sprechen, dann schicken die gleichen Teams-Einladung. So. Ich hasse das. Ich sag nie, ich will telefonieren.
Ja.
Dann sind die Leute erstmal ein bisschen verwundert, ne? Aber gut, sie lassen sich drauf ein. Und ich telefoniere viel. Und weißt du, was ich beim Telefonieren mache? Ich bewege mich. Nein, ich gehe in der Wohnung auf und ab.
Ja, ich mache hier auch.
So, und das heißt, wenn du jetzt deine Telefonkonferenzen von Videocall wieder auf normal Telefon einstellst, ne, ob nun über Headset, Kopfhörer oder direkt mit dem Telefon am Ohr, mit dem Handy, dann kannst du Bewegung einbauen, weil du einfach von A nach B gehst und auch diese kleinen Schritte vom Wohnzimmer zur Küche oder von der Küche zum Wohnzimmer oder im Büro, von hier nach da, jeder Schritt hilft.
Absolut. Und über diese ganzen Punkte hinaus kann man ja auch anders im Alltag noch das einfach verinnerlichen, was gut ist für einen. Es geht nämlich nicht nur um Bewegung und um Ernährung, sondern es geht auch um so ganz banale Sachen, die gar nicht so banal sind, wie genug Schlaf. Nämlich man nimmt ja im Schlaf ab, Kalorien oder beziehungsweise Fett wird im Schlaf, so komisch es klingt, veratmet. Ich habe mich ja mal gefragt, so, was passiert denn mit dem Fett? Wie werde ich das auf Toilette los oder so? Nein, rein chemisch betrachtet, biochemisch ist es so, dass das Fett nachts ausgeatmet wird. Es wird nämlich, aha, frag mich jetzt nicht ganz genau, du hast einen kritischen Blick, aber ja, das scheint wohl tatsächlich so zu sein. Ergoogelt das doch mal wieder, eure Hausaufgabe für heute, und dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie genau das Ganze vonstatten geht.
Vielleicht. Genau. Ich würde jetzt aber nochmal wieder einmal kurz zurückkommen für den geneigten Mitschreiber. Das Thema Bewegung gibt es 3 Punkte. Erstens, Alltag aktiv gestalten.
Zweitens, regelmäßiger Sport.
Und drittens, mehr stehen und gehen.
Richtig. Also wenn ihr einen Bürojob habt, einfach mal immer mal wieder aufstehen. Vielleicht habt ihr auch so eine schlaue Uhr, die euch immer wieder erinnert, Zeit aufzustehen. Ja. Hört auf sie. Sie hat recht. Sie weiß, was sie tut.
So ist es.
Hört auf eure Uhr, nochmal, hört auf eure Uhr, und apropos aufhören, wir zwei hören für heute auch auf.
Wir machen Pause sozusagen. Wir
machen Pause.
Und sind nächste Woche mit der nächsten Folge wieder dabei. Und da geht es um Geist und Routine, physisches Wohlbefinden, körperliches Wohlbefinden und langfristige gesundheitliche Vorteile.
Das hauchst du so ins Mikro.
Ja.
Also, freut euch auf uns. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Euer Tietje Mierendorf und
Sören Bauer.
Das war Kilohelden. 2 Männer im Zunahmeausstand. Mit Sören Bauer und Tietje Mierendorf.